Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM um 16 Uhr mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir Moderatoren unseren Job bei der Plattform natürlich sehr, sehr gerne machen. Die meisten Menschen gehen, denke ich, gerne zur Arbeit, freuen sich dort auf die Kollegen, die spannenden Herausforderungen. Vielleicht auch nur das Mittagessen, wer weiß. Es gibt aber natürlich auch Menschen, für die ja, ist nicht nur der Gang zur Arbeit eine Qual, sondern auch das Arbeiten vor Ort. Die brauchen dann entsprechend ja seelische Unterstützung und dafür gibt's die christliche Berufsseelsorge. Habe ich mir jetzt die Susanne Hirschberger eingeladen. Ich freue mich, dass du heute den Weg und die Zeit gefunden hast, bei mir zu sein und heute uns mal in den kommenden 60 Minuten die Möglichkeit gibst, in deinen Berufsalltag hineinzublicken, wie du Menschen, für die ja der Arbeitsplatz quasi zur Hölle wird, wieder ja angenehmer versuchst zu gestalten und ihnen unter die Arme greifst. In diesem Sinne, bevor ich lange spreche, Susanne, herzlich willkommen bei uns.
Ja, freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin Betriebsseelsorgerin, katholische Betriebsseelsorgerin, nennt sich der Job, den ich mache. Und ich bin angestellt bei der katholischen Kirche in der Diözese und am Dekanat Ulm-Ehinger hier.
Also hast du bestimmt auch einiges zu tun, gehe ich jetzt mal davon aus. Wie frage ich das jetzt am besten? Wie sieht denn dein Arbeitsalltag so aus? Also wie viele Anfragen oder wie sagt man bei euch, Klienten hast du zu betreuen?
Also grundsätzlich verstehen wir uns als aufsuchende Arbeit. Also mein Job ist es tatsächlich, rauszugehen in die Unternehmer, in die Betriebe und dort in Kontakt zu kommen. Und im Normalfall mache ich das, indem ich über die Interessensvertretungen, also über Betriebsratsgremien, Personalratsgremien oder Mitarbeitervertretungen in kirchliche Einrichtungen in Kontakt kommen, versuche mit ihnen Kontakt aufzunehmen, gehe vor Ort in den Betrieb, ins Gremium, je nachdem, also ganz individuell und höre rein, was ist da gerade angesagt, mit was beschäftigt sich die Unternehmer. Also ich komme jetzt direkt vom Betriebsratsvorsitzenden, mit dem ich mehr oder weniger regelmäßig mich treffe und austausche. Den diese Interessensvertretung, also Personalrat, Betriebsrat oder MAV, die Kollegen und Kolleginnen, die haben das ja nicht gelernt, so wie, ja, wir unseren Beruf erlernt haben, sondern sie werden durch ein Mandat für eine Aufgabe bestellt und die ist ja sehr, sehr umfangreich und sehr verantwortungsvoll. Ja, sie sind ja mit an der Zentrale für die Beschäftigte und auch für den Erfolg vom Unternehmen zu sehen. Und unser Anspruch ist, einfach denen Kollegen zur Seite zu stehen. Wenn man da guckt, also auf der einen Seite sind die Mitarbeitenden, die ihre Wünsche haben und die haben ja oft auch sehr individuelle Wünsche, die man dann so gemeinschaftlich gar nicht umsetzen kann. Dann ist die Unternehmensleitung, die natürlich ihre profitable Wünsche hat und da muss es funktionieren und dazwischen ist die Interessensvertretung und muss das dann, ja, irgendwie schaukeln, das Schiff. Und da spüren wir einfach oft, dass nach den Interessensvertretungen, also nach den einzelnen Personen, dann einfach auch gar nicht mehr so gefragt wird. Es kommt ja dann noch ein anderer Player ins Spiel, die Gewerkschaft. Die haben natürlich auch ihre Forderungen. Ein Betrieb muss organisiert sein, damit es einen guten Tarifabschluss gibt. gibt. Ja, und sind von alle Seiten bedrängt mit Aufgabe. Und dort kommen wir dann zum Zug im Idealfall und können einfach mal hören, wie geht's dir eigentlich? Was bedrückt dich? Wo brauchst du Unterstützung? Ja, und oft hilft da einfach ein Gespräch, wo sie einfach offen mal über ihre Nöte reden können.
Sprichst du jetzt immer noch vom Betriebsrat oder schon von den einzelnen Mitarbeitern?
Jetzt rede ich noch von der Interessensvertretung, also vom Betriebsrat, Betriebsrätinnen, Personalrat oder Personalrätinnen, ja, oder MitarbeitervertreterInnen. Mhm.
Was sind dann, wenn du jetzt sagst, so Ängste, Wünsche, Sorgen, was für Themen wirst du konfrontiert, wenn du dich dann mit den Interessensvertretungen unterhältst?
Also ganz häufig sind Situationen, wo es Konflikte gibt im Unternehmen, wo sich Mitarbeitende dann an die Interessensvertretung wendet, die dann da auch nicht ganz einfach für sie nach Lösungen zu finden. Dann gibt's ja da unterschiedliche Interessenspartner und dann einfach auch mit den Schicksale umzugehen. Ich war vor kurzem mal beim Betriebsratsgremium und da war die Fragestellung, wie viel Seelsorge braucht es im Betriebsrat? Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich da so PowerPoint und muss alles ganz toll machen. Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt wähle ich einfach mal einen Zugang und frag mal, wo jeder Einzelne schon mal Seelsorger oder Seelsorgerin war. Und dann ging die Runde rum und jeder hat ein wirklich heftiges Erlebnis gehabt. Und der Betriebsratsvorsitzende hat dann am Ende der Runde gesagt, ich wusste gar nicht, dass ihr alle konfrontiert seid mit solchen Themen. Ja, so funktioniert es dann oft, wenn ich in den Betrieb komme.
Also eigentlich wichtig, dass du die Betriebe aufsuchst. Laden die dich gerne mal ein oder ist es eher so, dass du auf die Betriebe zugehst und sagst, jetzt war ich schon länger nicht mehr bei euch, ich komme wieder vorbei? Oder gibt es vielleicht sogar einen regelmäßigen Turnus, wo du sagst, alle ein, zwei Monate bist du dort?
Der regelmäßige Turnus gibt es eher nicht und es ist unterschiedlich. Es ist so, dass viele Unternehmen ist Betriebsseelsorge bekannt, weil es mal Erlebnisse mit uns gab, mit Vorgängern von mir. Eigentlich versuche ich, auf die Gremien zuzugehen oder auf Beschäftigte zuzugehen. Mich findet man auch beim Streik oder ja bei Aktionen im Betrieb. Also ich versuche, manchmal werde ich über die Gewerkschaft geholt in Betriebe. Also das passiert häufig, wenn es wenn so Konfliktsituationen auftreten in Unternehmen, wenn es um Entlassungen geht, wenn es um Schließungen geht, dann werde mir oft mit dazugeholt oder ich erfahre davon in der Zeitung und rufe an. Also ist ganz, ganz unterschiedlich. Und genauso ist auch die Zugänge. Also ich bin nicht nur für Interessensvertretungen zuständig oder fühle mich da nicht nur zuständig, sondern auch für jeden Beschäftigten in Ulm, Ehinger, also im ganzen Dekanat. Und die erfahren das, die suchen dann oft nach Stichworte im Netz, kommen auf mich oder kriegen von jemandem einen Tipp, probier's doch mal bei der Susanne in der Betriebsseelsorge. Vielleicht kann die dir einen Tipp geben oder helfen. Und so habe ich sehr, sehr viele Konflikte und auch Mobbinggespräche. Wie gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Wenn jetzt so ein Fall auf dich zukommt, wie ist da, ich sag mal so, der typische oder durchschnittliche Ablauf? Wie gehst du vor? Wie stellt sich der Kontakt her? Wie gestaltet sich das weitere Vorgehen?
Naja, ich habe angefangen in der Pandemie. Da war ja der direkte Zugang sehr, sehr schwierig. Aber da bin ich jetzt sehr, sehr dankbar, dass wir das hinter uns gelassen haben. Und genau in den Punkten, muss ich sagen, bin ich keine Freundin der Digitalisierung. Also man kann im Netz, also bei Videokonferenzen, da hört man die Schwingungen nicht. Oder man hört sie, aber man kann nicht eingreifen. Und das ist wirklich schwierig. Darum gehe ich sehr, sehr gern vor Ort, beziehungsweise im persönlichen Gespräch einfach. Und das ist sehr, sehr individuell, je nachdem. Also es gibt Menschen, die bei mir direkt einen Termin ausmachen oder wie jetzt heute, da spricht man über dies und spricht über das. Ich komme auch dann sehr gern mal in eine zur Betriebsversammlung, rede da über einen Punkt, der im Unternehmen aufgeschlagen ist. So war das auch heute, die Frage, ja, zu was für einem Thema kannst du denn das vorstellen? Ja, psychische Erkrankung, Konflikt, Rassismus, also das kann ganz unterschiedliche, kann ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein. Mir ist es ganz wichtig, dass ich reinhöre und das höre, was kommt da von den Menschen, von der, mit dem ich im Gespräch bin, was sind die Sorgen und Nöte. Und dort setze ich dann an.
Was für ein Ansatz könnte das dann beispielsweise sein oder was wären so? Vielleicht auch Ansätze, die du in der Vergangenheit des Öfteren mal gewählt hast?
Also grundsätzlich verfüge ich über großes Netzwerk. Also bei uns im Haus ist zum Beispiel die Caritas, dann die Agentur für Arbeit kooperieren wir, dann Frauen helfen Frauen oder also die unterschiedlich, also Gewerkschaften sowieso, also die kirchliche Einrichtungen, also Gemeinde und das. Also je nachdem, was es für ein Fall ist, gibt es dann einfach auch die Möglichkeit, entsprechend weiterzuleiten. Das kann sein, dass es jemand ist, der arbeitslos ist, der eine Person, die wenig Geld verfügt, wo man mal kurzfristig über Caritas oder über einen Mittagstisch, über so einen Zugang. Und oft steckt ja auch die Einsamkeit dahinter, dass man dann dort einen Zugang schaffen kann. Aber es kann natürlich auch ein betrieblicher Konflikt sein. Das kommt sehr häufig vor, wo die Person einfach schon so schwach worden ist in dem Konflikt, ja, wo es dann einfach auch wieder gilt, die Stärke zu heben und ja, ihnen zu zeigen, ich glaube an dich. Und jeder Mensch hat Stärke, aber in Situationen, belastende Situationen oder wenn Schicksalsschläge sind, dann verliert man oft das Vertrauen in sich. Und dort versuche ich einfach, die Stärke wieder zu heben und den Blick in eine andere Richtung zu wenden. Oder dann auch, je nachdem, wie die Situation sich darstellt, begleite ich auch Menschen dann zu Gespräche, mit dem Betriebsrat oder versuche dort zu vermitteln. Wie gesagt, das Netzwerk ist groß und manchmal kennt man ja dann auch die Strukturen aus den Betrieben, aus denen die Person kommt, die Beratung sucht und so kann man ihnen dann Unterstützung bieten. Und das ist oft dann auch erfolgreich, weil ja innerhalb des Unternehmens ist oft so eine Hürde da, dann auch sich dort Hilfe zu holen.
Du unterstützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Betriebsräte, Interessensvertretungen, wenn Menschen Unterstützung benötigen, wenn sie sich mit ihren Sorgen, Ängsten, Problemen alleingelassen fühlen. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Themengebiete, Themenschwerpunkte. Du hast vorab, bevor wir in die Sendung eingestiegen sind, von Fokussen gesprochen. Und deswegen wäre meine nächste Frage, wie breit ist denn da das Spektrum? Was gibt es denn für verschiedene Fokus-Themengebiete und was beschäftigt dich am meisten?
Also zum Beispiel habe ich einen Kollege oder die Betriebsseelsorge in Aalen, die sind sehr kulturell unterwegs. Die haben zum Beispiel mit einem Arbeitslosentreff aus Europalette Pflanzbeete für die Stadt baut und hin dort so Open Gardening angelegt. Also in der Stadt standen die Container und die Bevölkerung kann dort Gemüse ernten. Also mittlerweile, also die Stadt hat dann die Pflege übernommen, das Bepflanzen der Kübel, und die Bevölkerung pflegt es. Und also dann haben sie Utopia-Projekt, wo sich Künstler treffen. Dann mein Kollege in Heilbronn, der macht Fernfahrerseelsorge schwerpunktmäßig. Also das heißt nicht, dass das nur dort stattfindet. Das kam ursprünglich aus Ulm. Also in Ulm ist die Fernfahrerseelsorge aufkommen, durch einen Kollege, der Werner Bauer, und ging dann nach Heilbronn an der Kollege, und das ist mittlerweile bundesweit, sogar über die Bundesgrenze hinaus, ein Schwerpunkt der Betriebsseelsorge, wo man sich um die Fernfahrer an der Raststätte bemüht. Und dort findet dann einfach explizit die Unterstützung von dem Kollege statt, wenn wir vor Ort was machen. Dann gibt's in Böblingen die Arbeitergemeinde. Das war so Ansatz von unserem langjährigen Chef, Paul Schobel, dort eine Arbeitergemeinde einzurichten. Also so hat jeder Standort seinen Schwerpunkt. Und hier in Ulm hat mein Vorgänger sich um ein Pflegebündnis gegründet. Und hier ist der Fokus auf der Pflege. Und was es einzigartig hier gibt, also ich habe es nun von nirgends anders erfahren, es gibt die betriebliche Suchtkrankenhilfe. Das sind Ehrenamtliche quasi im Betrieb, die ausgebildet werden zu betriebliche SuchtkrankenhelferInnen und dort quasi das Thema im Betrieb bespielt. Das heißt auf der einen Seite, dass wenn so eine Thematik aufkommt, ist die Führungskraft gefragt. Aber dort ist oft auch eine Hilflosigkeit dort da. Wie kann man die ansprechen? Wie kann man die Person sensibilisieren? Oder wie geht man das an, wenn man spürt, aha, da ist irgendwas im Arge? Und dort sind die Personen ausgebildet, quasi Ehrenamtliche im Betrieb. Also die können egal wo arbeite, und die machen Führungskräfteseminare, wo sie einfach die Führungskräfte ausbildet, wie man in so einem Fall umgeht. Und dann kooperiert sie auch, wenn so ein Fall auftaucht, begleitet sie die Person auch in dem Rahmen. Und die Betriebsseelsorge zusammen mit der IG Metall, wir organisieren einen Arbeitskreis, da gibt es so 6 Treffer im Jahr, wo die wiederum ausgebildet werden, zum Austausch kommen, kollegiale Beratung ist dort Thema. Und dort haben wir jetzt einfach festgestellt, dass die psychische Erkrankung eigentlich vor der Sucht steht. Und das hat sich auch verändert. Und jeder weiß von uns, dass nicht mehr die orthopädischen Probleme an Nummer 1 stehen, nicht mehr der Rücken, sondern die psychische Erkrankung bei der Krankenkasse. Und das schlägt sich natürlich 1:1 im Betrieb nieder. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass wir mittlerweile Ersthelfer für psychische Erkrankungen ausbildet. Und da ist jetzt die erste Ausbildung, hat dort stattgefunden. Und ja, mit Erfolg. Ja, damit es auch dort Menschen in den Unternehmen gibt, die dieses Thema heben. Da geht es immer darum, dass man davon ausgeht, die Person hat einen super Job geleistet. Dann kam diese Erkrankung und man möchte die Person behalten und man möchte sie wieder zurück in diese Position setzen, die man von ihr kennt, und sie dann unterstützt in ihrer Thematik. Ja, jetzt muss ich nochmal zurückfragen. Die Frage war, in welche Bereiche. ganz anderes Thema, was die Pflege betrifft. Aktuell komme ich aus dem Streiklokal der Uniklinik. Die Unikliniken Baden-Württemberg sind im Moment im Streik, wieder im Streik. Und hier geht's einmal natürlich um mehr Geld, aber vor allem auch um Entlastung. Und die Gespräche mit der Kollegen und Kolleginnen dort im Streiklokal, die bereichert nicht nur mich, sondern auch sie.
Ja.
Und in diesen Gesprächen findet auch Entlastung statt, ja. Wenn Sie einmal offen über Ihre Belastungen, wenn Sie die mal offen ansprechen können. Ja, und so hat sich das bei der Uniklinik angelassen, dass sie sich gewünscht haben, also sie kamen auf mich zu, der Streikleiter von Verdi, einen Gottesdienst zu machen und haben mich dann doch sehr gefreut, dass so eine Idee entstanden ist und wir haben es dann ein bisschen niederschwelliger angeboten. Unser Titel ist das Streikgebet, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und wenn es zum Streik kommt, dann kommt mittlerweile die Streikleitung sofort auf mich zu und wünscht sich wieder ein Streikgebet. Und dort genieße die Kollegen und Kolleginnen einfach sehr, einmal zu sich zu finden, das auch diesen Krawall, den sie hier treibt, auch mal zu reflektieren, ja, und zu spüren, das ist wirksam. Ist wirksam für mich auch, für mich persönlich. Es ist wichtig, mich hier einzusetzen.
Jetzt hast du auch schon schön gesagt, dass die psychischen Erkrankungen inzwischen oder über die letzten Jahre hin sozusagen auf Platz 1 der meisten Erkrankungen gerade auch am Arbeitsplatz gerutscht sind. Wenn man bei solchen Problemen, solchen Erkrankungen helfen möchte, ist es eigentlich wie bei jeder Erkrankung oder bei jedem Problem, man muss der Ursache auf den Grund gehen. Und das wäre meine Frage an dich. Hast du vielleicht aus der Erfahrung raus oder könntest du dir vorstellen, was so die Ursachen sind, dass eben die psychischen Erkrankungen so drastisch zugenommen haben in den Jahren?
Also ich denke, das ist auch ein riesiges Spannungsfeld. Ich denke, Corona hat da dazu beitragen, dass es mehr geworden ist. Diese Vereinsamung, die wird deutlicher und dort sind einfach, dann ist vieles aufploppt. Die eine hatte keine Arbeit, waren versetzt ins Homeoffice. Dinge, die schief laufen, sind dort gar nicht mehr aufgetaucht im Unternehmen. Also jetzt nehmen wir gerade das Thema Sucht. Ja. Das gab es nicht zu Corona. Weil man hat auch nicht mehr hingesehen, es haben die betriebliche SuchtkrankenhelferInnen auch regelmäßig berichtet, dass sie gar nicht mehr an die Leute rankommen. Also sie erleben sie einfach gar nicht mehr, kommt nicht mehr an. Aber auch andere Faktoren in Bereiche, die total überbelastet waren, ist einfach die Überforderung. Und gerade im Klinikbereich ist es einfach extrem, was die Kollegen und Kolleginnen dort erleben. Und es wird nicht besser, das wird stetig schwieriger. Gestern an der Kundgebung hat eine junge Pflegekraft gesagt, mit 25, sie ist die Jüngste, sie gehört zu der Alte. Also zu der alten Kollegen und Kolleginnen. Und das wissen wir ja eigentlich alle, dass die Verweilzeit in der Pflege sehr kurz ist. Man spricht von 5 Jahren. Ob das heute überhaupt noch relevant ist nach Corona, weiß ich nicht. Ich habe keine aktuelle Zahlen. Aber wenn man bedenkt, man bildet Menschen aus für so kurze Zeit, ist ja das eigentlich nicht rentabel. Und die Realität ist, dass viele, viele aus der Pflege flüchtet, weil die Bedingungen einfach nicht zu ertragen sind.
Ich denke, du hattest es ja auch im Zusammenhang mit dem Uniklinikum schon erwähnt. Der finanzielle Ausgleich ist das eine. Das andere sind, ich nenne es jetzt mal ganz pauschal, die Arbeitsbedingungen, die da vorherrschen, wozu natürlich auch die Arbeitslast beziehungsweise dann natürlich auch eine gewisse Überforderung dazugehört, sorgt logischerweise dann dementsprechend für Belastungen, die in psychischen Erkrankungen oder zumindest in, vielleicht in der Vorstufe noch erstmal in psychischen Problemen sich bemerkbar machen, die dann, wenn man vielleicht nicht rechtzeitig eingreift, wenn du nicht rechtzeitig vielleicht schon da sein kannst, um ja zu schlichten, zu helfen, für mögliche Lösungen zu suchen, dann in psychischen Erkrankungen natürlich auch münden können.
Ja, heute, als ich beim Betriebsrat war und wir über die Situation gesprochen haben, hat er gesagt, bei wir sind ein Unternehmen, wo es viele Männer gibt, da gibt es keine psychische Erkrankung. Aber bei der Frau ist schon, also das sind also mindestens ein Drittel psychisch erkrankt. Aber die Realität ist einfach, und die kriege ich natürlich auch mit, ist, dass Männer erfolgreicher Selbstmord begehen, und die Selbstmordrate bei Männern ist wesentlich höher wie bei Frauen. Und die machen es dann effektiver. Und es steht oft dann auch dahinter, wenn man nicht rechtzeitig an die Ursache geht. Und darum ist es auch so wichtig, drüber zu reden. Und die Erfahrung mache ich einfach, dass eine psychische Erkrankung immer noch einen anderen Stellenwert hat, wie wenn ich mir den Arm gebrochen habe oder das Bein. Das wird in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen, und die Menschen, die davon betroffen sind, von einer psychischen Erkrankung, gehen anders damit um. Und es ist schwieriger zu sagen, ich bin psychisch erkrankt, wie ich habe meinen Arm gebrochen, und dann ist ganz klar, 4 Wochen ist der zu nichts zu gebrauchen. Und diese Erkrankungen brauchen einfach auch sehr, sehr viel Zeit. Und die Erfahrung macht man, aber man redet sehr wenig drüber. Und das macht die Sache nicht einfacher, wenn das länger geht.
Aber warum sprechen die Betroffenen dann nicht offener darüber? Oder warum, du hast jetzt davon gesprochen, das hätte eben einen ganz anderen Stellenwert auch in der Gesellschaft. Warum haben diese psychischen Probleme, diese psychischen Erkrankungen nicht den gleichen Stellenwert, sondern eben den anderen werden anders behandelt?
Also ich denke, ein ganz großes Problem ist, dass man selber glaubt, damit eine Schwäche zuzugeben. Eine Schwäche zuzugeben oder der Sache nicht mehr selber Herr ist. Und das macht es einem unwahrscheinlich schwer, wirklich über die Krankheit, also sich zu der Krankheit zu bekennen. Und außerdem ist es oft nicht deutlich zu fassen, was genau ist es. Und die Symptome, die dort stattfindet, die bringen einen in eine Situation, ja, also meistens kommt es vom Magenweh, von Gliederschmerzen, von oft doktert man in ganz andere Richtungen rum, aber bis man erkennt, es wird immer mehr, und es hat damit zu tun, ja, dass ich mich anders aufstellen muss, um meiner Krankheit entgegenzutreten. Und viel hat es auch tatsächlich mit der Belastung zu tun. Ich war vor kurzem im Kindergarten als Hilfskraft, mir BetriebsseelsorgerInnen, arbeitet auch immer wieder als Hilfskräfte in den unterschiedlichsten Bereichen. Und über einen Leserbrief kam ich dann in den Kindergarten, weil dort die Situation dargestellt worden ist. Und ich muss sagen, die Erzieherin, die diese Gruppe geleitet hat, wenn die irgendwann wegbricht, ist das für niemand eine Frage. Aber sie wird bei sich selber die Schuld suchen. Sie wird sagen, sie ist zu alt, sie ist ja der Sache nicht mehr gewachsen oder ja die körperliche Gebreche. Aber in Wirklichkeit hat es wirklich verschiedenste Ursachen. Und eine Ursache ist bestimmt dieser Fachkräftemangel, den wir jetzt haben. Und die schwache Besetzung in der Kita. Also als Zirkusdompteurin ist nichts gegen eine Erzieherin. Gruppenleiterin in der Kita. Da sind so viele Missstände, und die Kinder werden ja nicht einfacher. Und Hilfskräfte oder Auszubildende oder gar Jugendliche im sozialen Jahr, die können das nicht auffangen, diese Situation. Und ja, wie gesagt, das gibt's in alle Bereiche. Und im Betrieb, wo ich heute war, war das erste Thema Mehrarbeit und über die gesetzliche Arbeitszeit hinaus aufgrund vom Fachkräftemangel und zu wenig qualifizierte Kräfte. Und das sind Dinge, das sind Faktoren, die betreffen ganz, ganz viele Unternehmen und die bringen Menschen einfach in Situationen, wo sie erkranken.
Es ist natürlich so, dass vor allem wir zwar hier gemeinsam natürlich den Fachkräftemangel nicht von heute auf morgen verändern können. Unser beider Einwirken ist darauf sowieso, glaube ich, verschwindend gering. Natürlich können wir uns jetzt sehr lange darüber unterhalten, was die richtigen Lösungsansätze wären, um den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich vor solchen psychischen Erkrankungen bestmöglich zu schützen. Ich meine, du hattest jetzt eben über Mehrarbeit gesprochen, sogar über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Da sind wir natürlich sowieso in einem Bereich, wo wir eigentlich sagen müssten, das ist ja schon rechtlich eigentlich schon gar nicht mehr zulässig. Aber selbst wenn man sich noch in diesen Rahmen bewegt. Ja, es sind ja durchaus 10 Stunden unter Sonderfällen sogar bis zu 12 Stunden, wenn entsprechend Entlastungszeit geboten wird, möglich. Was trotzdem über einen gewissen Zeitraum hinweg ja einiges an Zeit ist und doch auch für eine Belastung sorgen kann. Die Frage, die ich dir eher stellen möchte, ist, was kann vielleicht jeder einzelne Arbeitnehmer tun, um sich selbst ein Stück weit, natürlich kann er sich nicht gegen jeden Einfluss, gegen jede Vorgabe, sag ich mal, als Einzelperson entgegenstellen. Natürlich könnte er, der Erfolg ist vielleicht nicht immer so groß, aber was kann er vielleicht in Bezug auf sich selbst tun, um sich selbst zumindest ein Stück weit zu schützen oder ein Stück weit für sich selbst, wie sagt man, einfach
Selbstfürsorge, genau. Ja, ich denke, das ist ein wichtiges Thema, das du ansprichst, die Selbstfürsorge. Und da neigen wir einfach dazu, das zu tun, was von uns verlangt wird. Aber im Gegenzug kriegen wir das dann quittiert durch unsere Gesundheit oft. Ja. Und ich denke, da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch mit uns da ganz ehrlich umgehen. Und ich sage jetzt mal, für junge Menschen ist es noch einfacher, da mal ranzupowern. Aber ein ganzes Leben schafft es einfach kein Mensch, in den 180% zu arbeiten oder auch zu arbeiten und die 180% immer zu bringen. Und darum ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich selber auch eingesteht, die Arbeiterbewegung, die hat und die hat was erkämpft, die hat uns die Arbeitszeit erkämpft, die hat uns Bedingungen erkämpft und das hat seinen Sinn. Und wenn ich diese überschreite, dann tue ich das im Bewusstsein, dass ich mir nichts Gutes tue. Und wenn ich das zulasse für mich, tue ich auch meiner Umwelt nichts Gutes. Weil wenn das viele machen, ja, dann sind diese Dinge, die man sich über lange, lange Jahre erstritten hat, erkämpft hat. Und das oft auf hartem Wege, weil es nicht einfach ist, wirklich auf die Straße zu gehen und sich die Dinge zu erkämpfen. Aber letztlich haben es ja deshalb oder haben es unsere Vorfahren deshalb gemacht, um die Arbeit erträglich zu machen. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, sich einfach auch selber immer wieder zu fragen, wie weit ist es für mich gut und wie weit lehne ich mich über das Soll hinaus, um gesund zu bleiben. Und dort achtsam mit sich umzugehen, das ist, denke ich, ganz, ganz, ganz arg wichtig. Und das wiederum macht sich dann einfach auch spürbar in dem, wie man nach außen wirkt auch. Also diese wenn man uns solidarisiert in dem, wie wir leben, ja, dann ist es leichter, das auszuhalten, wie wenn ich sehe, der schafft mehr und die sowieso, dann versuche ich mit dem anzupassen. Aber wenn man solidarisch feststellt, in der Weise geht es nicht und sich zusammenschließt, dann sind solche Dinge auch aufzuhalten und die eigene Gesunderhaltung damit und auch, ja, es geht ja nicht nur um die Gesunderhaltung, sondern auch die Wertschätzung, die man sich selber gegenüber trägt. Und bei der Wertschätzung sind wir natürlich am anderen Thema, was natürlich auch in Verbindung, du hast vorher angesprochen, psychische Erkrankung, das erzählen mir halt Kollegen und Kolleginnen immer wieder, dass es eigentlich keine Wertschätzung für ihre Arbeit gibt. Und es sind oft ganz kleine Dinge, die sie erfreut. Aber oft findet auch diese kleinen Dinge nimmer statt. Und ich denke, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass immer wieder Wertschätzung stattfindet und da wirklich von alle Seiten, ob es unterm Kollegium ist, ob es von der vorgesetzten Seite ist und letztlich auch Wertschätzung sich selber gegenüber.
Also wenn man sich vielleicht einfach gegenseitig mehr Fürsorge füreinander walten lässt, sich gegenseitig unterstützt, auch mal für die geleistete Arbeit lobt, dann hat man schon ein Stück weit zum besseren Miteinander beigetragen. Und jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin kann sich natürlich privat mal einfach kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, sich Gedanken machen, wie viel tut mir persönlich gut, wie viel bin ich vielleicht über meine Grenzen auch schon hinausgegangen oder bin permanent darüber. Sie hat eben uns davon berichtet, welche verschiedenen Fokusthemen es in ihrer Arbeit gibt. Thema Sucht, Ersthelfer, gerade bei psychischen Problemen und Erkrankungen, hat uns auch erzählt, dass gerade seit Corona das Thema Vereinsamung und Überforderung die zwei größten Themenpunkte, wenn wir in die psychischen Probleme und Erkrankungen hineinschauen, sind. Männer, hat sie gesagt, sind infolgedessen besser im Suizid. Frauen sind da nicht ganz so erfolgreich, bleiben somit mit ihren Problemen eher zurück. Und ich denke, Susanne, du hattest vorhin auch schon mal angesprochen, dass das Thema, gerade die Arbeitsverhältnisse von Frauen, für dich ein ganz besonders wichtiges Thema ist. Und darüber möchte ich mit dir natürlich jetzt auch noch sprechen.
Sehr gerne. Dieses Thema beschäftigt mich sehr, weil ich das Gremium war, der Betriebsseelsorge in Rottenburg-Stuttgart war männlich bevor ich Betriebsseelsorgerin wurde. Mittlerweile haben wir viele Frauen dazu gekriegt, da also freue ich mich auch sehr drüber, weil der Blick von uns ist schon nochmal ein anderer auf die Arbeitswelt. Frauen sind grundsätzlich in Bereiche beschäftigt, die weniger gut organisiert sind wie Männer. Also in der IG Metall kommt man in Betrieb, da kriegt man schon mal der Eintritt zu in die Gewerkschaft mit dem Arbeitsvertrag geschickt, so ungefähr. Und in Bereiche, wo Frauen beschäftigt sind, ist das eher nicht so. Also wenn man jetzt denkt an die ganze Care-Berufe, die es gibt, oder an Einzelhandel, dort, wo viele Frauen beschäftigt sind. Und dann arbeitet viele Frauen in Teilzeit und sind durch diese Belastung natürlich Familie und Kinder, bleibt weniger Zeit, sich um solche Themen zu kümmern. Und sind natürlich auch weniger Zeit im Unternehmen, um damit sie überhaupt ansprechbar sind für solche Themen. Und das ist schon mal schwierig. Im Moment kommen also die Frauen, die in untere Lohngruppe arbeitet, für die ist es ganz schwierig, überhaupt eine Vollzeitbeschäftigung zu kriegen. Gerade im Bereich vom Einzelhandel gibt es nahezu kaum mehr Vollzeitstellen. Und da kann man sich ja vorstellen, wie das mit dem Einkommen jemals für eine Familie reichen kann. Und jetzt kommen in letzter Zeit viele Frauen zu mir, die so ein bisschen an der Karriereleiter geschnuppert haben. Frauen sind bekanntlich, haben die besseren Schulabschlüsse, sind sehr, sehr gut ausgebildet, aber leider, wenn es um Karriere geht, sind sie weit unterbelichtet von der Anzahl. Und ich habe viele Frauen in Beratung, die anfangen, Karriere zu machen und dann in ganz enge Bandage gedrückt werden und ihnen kein Spielraum bleibt. Oft kommt es zu Mobbing und andere Konflikte, ja, dass sie ihre Tätigkeit häufig wieder aufgeben. Und für diese Personengruppe habe ich jetzt mir vorgenommen, zum Beispiel eine Gruppe zu gründen, wo man einfach sich austauscht über die Situation. Also viele Frauen berichten mir nahezu Ähnliches, aber es kommt außer gar nicht an, was den Frauen widerfährt. Und da ist oft so viel Wut oder auch die Kraft da, das endlich mal nach außen zu bringen. Es war ganz interessant, letzte Woche gab es einen Fachtag und ich bin einem OB von Ulm begegnet und dort war eine Frau, die auf ihn zukam, die zur Oberbürgermeisterin kandidiert, eine junge Frau. Und dann haben wir dieses Thema aufgenommen, denn es gibt nur 6% Oberbürgermeisterinnen. Und da ging es eigentlich um Hass, Hass im Netz bei dem Fachtag. Und ich habe dann gesagt, dass es keine Oberbürgermeister oder keine Bürgermeisterin gibt, die noch nicht mit sexuellen Übergriffe, auch verbale Übergriffe zu tun hatte. Und dann hat er spontan gefragt, also hat er gesagt, er ist so dankbar, dass er da diesbezüglich verschont blieb und hat die Dame dann gefragt, ob sie da schon Erfahrungen hat. Und hat sie sofort gesagt, ja, klaro, immer. Also die Frauen haben da auch ganz zusätzliche andere Belastung. Dann ist es so, dass Frauen, wenn sie eine Pause einlegen, und das müssen sie zwangsläufig, wenn sie ihr Kind kriegen, das sofort Auswirkungen auf ihre Karriere hat. Also über die Jahre hinweg stellt sie sich, ich habe eine Zahl gehört, 10% schlechter vom Einkommen wie ihre Kollegen. Und das ein Leben lang. Und das sind, ja, kann man sagen, okay, 10%, aber das wirkt sich langfristig deutlich aus. Und wenn sie dabei bleibt, im Leben, dann, also im Berufsleben, hat sie diese Abzüge auch, weil man ja bis sie aus dem gebärfähigen Alter ist, vermutet man immer, dass sie noch irgendwie vielleicht doch dem Unternehmer eine Pausezeit einlegt. Und darum stellt sich die Frau meist sehr viel schlechter. Ich habe viele, die im Alter von Mitte 40, Mitte 50, die sagen, ich spüre, ich gehe auf die Altersarmut zu. Die können aus ihrer Rente nicht mehr wie 1.000, 1.500 Euro Rente erwirtschaften. Und wenn man alleine leben muss, dann wird es sehr, sehr eng für viele. Und die Realität ist einfach, dass ganz, ganz viele Frauen letztlich um ihr Einkommen selber verantwortlich sind. Ja, das
also doch einiges, was dir diesbezüglich natürlich auf dem Herzen liegt. Wie Frauen, du hattest es eben auch gesagt natürlich, die berühmte Babypause ein Stück weit sozusagen den Anschluss oder den weiteren Gang in der Karriereleiter nach oben im Vergleich zu männlichen Kollegen ein Stück weit verlieren.
Ja, wir haben vor 2 Wochen eine Bundesfachtagung gehabt zur Betriebsseelsorge zum Thema Gleichstellung und ich war in einem Arbeitskreis zum Erziehungsgeld, Elterngeld heißt's. Und es ist so schwierig, dieses Elterngeld zu beantragen. Das ist so kompliziert. Also ich habe jetzt auch bei junge Eltern nachgefragt, auch in meiner eigenen Familie. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn man das mal wirklich ausrechnen würde, wenn sowohl der Mann wie die Frau je zur Hälfte zu Hause bleiben würde, dann wäre, glaube ich, da gar keine so große Differenz vom Einkommen gesamt. Aber es ist so kompliziert, das zu berechnen, dass man einfach beim Klassiker bleibt und die, die gut verdienen, das nutzt für einen längeren Urlaub. Also, dass der Mann die 2 Monate nimmt, damit sich diese Elternzeit verlängert. Kriegt man einen Monat dazu, wenn man sich das aufteilt, mindestens 2 Monate. Aber das eigentlich das nicht abbildet, was man damit erreichen möchte. Und vor allem dieses Instrument eigentlich gegen uns Frauen gerichtet ist, weil es uns nicht in Vorteil bringt. Und dann habe ich erfahren, und da war ich jetzt auch wirklich sehr erschrocken, wo ich nachgefragt habe bei Betroffenen, dass das Elterngeld sehr, sehr verspätet ausbezahlt wird. Durch den Personalmangel auf unsere Ämter. Aber ich denke, ich habe jetzt mitgekriegt, dass es 2, 4 Monate, also die haben Kinder und haben bis heute noch kein Elterngeld gekriegt. Und wer kann schon von eurem Gehalt leben in einer jungen Familie? Das sind solche Dinge, die einfach sehr, sehr schwierig sind, dann auch vor allem für Frauen.
Also nicht nur im Betrieb die Probleme, sondern auch dann entsprechend auf dem Amt, wenn du sagst, dass der Antrag eher kompliziert ist und bis man dann auch noch dann die finanzielle Unterstützung entsprechend erhält, eher ein schwieriger und langer Weg. Ich möchte aber nicht nur natürlich die Frauen thematisieren, sondern es gibt auch noch einen ganz anderen Sektor, der im beruflichen Alltag meist schlechter dasteht, eher dann auch mit Problemen, mit Ängsten, Sorgen zu kämpfen hat. Ich sag mal sehr pauschal den Mindestlohnsektor. Du hattest vorab gerade auch viel von osteuropäischen Arbeitskräften oder auch den Flüchtlingen gesprochen. Überall, wo es eben ja viel Arbeit für wenig Geld gibt.
Der Bereich, der beschäftigt mich sehr. Denn diese Menschen, die bei uns hier arbeitet, die arbeitet zum Mindestlohn mit wenig Rechte. Ich war bei der Unterkünfte von solche Kräfte und habe mit ihnen gesprochen, was sie sich denn wünscht, ja, was ist ihr ureigenster Wunsch? Und es kam immer eine Frau, eine Familie, das ist ihr größter Wunsch, Kinder. Und ich denke, das ist ja auch ein durchaus legitimer Wunsch und aus unserer christlichen Überzeugung so und so. Aber wenn man sich überlegt, wer kann vom Mindestlohn heute hier leben und wer kann zusätzlich noch eine Familie vom Mindestlohn ernähren? Und wenn man genau schaut, dann sind es Tätigkeiten, die wir alle nutzen und alle brauchen. Ich habe vorher die Fernfahrerseelsorge angesprochen, ja, die Kollegen und Kolleginnen aus nicht nur europäische, auch aus überall, ja, auch aus der ganzen Welt mittlerweile hier bei uns die LKWs fahren, die so wenig Geld kriegen. Ich habe selber Gehaltszettel gesehen auf dem Raschplatz vom Fahrer. Das waren, wenn ich mich recht erinnere, 4 Euro. Die können sich nicht einmal diese 50, oder mittlerweile 70 Cent oder gar 1 Euro für eine Toilette leisten. Aber die bringen unsere Lebensmittel. Genauso die Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Feldern oder in der Logistik. Und wir haben hier viele Unternehmen in Ulm und Umgebung, die mit Mindestlohnkräfte arbeitet. Ich habe Geflüchtete in der Beratung, die mittlerweile ja die von einem Job in den nächsten geht, teilweise in 4 Schicht, 7 Tage die Woche. da fällt es total an Deutschkenntnisse. Die haben, sind ohne Qualifikation. Das können die eine gewisse Zeit machen, solange sie Kraft haben. Aber ich sehe da eine riesige Welle auf uns zu, die sich auf uns zuspült, wenn die erste Gebrechen kriegen. Wo bringen wir diese Menschen in Arbeit, wenn sie mit, aus ihrer Kraft, aus ihrer Körperkraft nicht mehr leben können? Dort ist es wichtig, dass die Menschen qualifiziert werden, aber wir, im Moment sind sie nur an den Orten, wo sie arbeitet und haben die Möglichkeit aus sich raus gar nicht. Und wenn sie nicht in unserem Hilfesystem steht, dann gibt es auch keine Beratung für sie. Und ich erlebe ganz oft, dass die in Gruppe untergebracht werden. Also die Unterbringung ist nach Nationalität getrennt. Dann die Abteilungen in den Unternehmen sind nach Nationalität getrennt. Also sie bleiben immer untereinander. Und auch von der Sprache, von der Sprachkenntnisse und docket eigentlich ganz schwer bei uns an. Und da drin sehe ich ein Riesenproblem, weil wie gesagt, der ureigenste Wunsch ist eigentlich eine Familie. Und das erlebe ich auch, dass sie natürlich eine Familie gründet, Kinder haben, die, ja, die dann auf unser Systeme stoßen, auf unser Betreuungssystem stoßen. Und da sehe ich eine riesige Kluft, die sich auch weiterhin entwickeln wird.
Wahrscheinlich auch schwierig, die Kluft, die du sagst, immer weiter aufgeht, wieder zum Schließen zu bringen.
Ja, und aktuell so und so, wenn man diese politische Entwicklung sieht. Und ich verstehe das wirklich nicht, warum, also wie man überhaupt auf solche fremdenfeindliche Gedanken kommen kann, wenn ich einfach sehe, jedes Paket, das ich bestelle, jedes Obst, das ich esse, jedes Gemüse, jedes Fleisch, und nahezu, sage ich mal, aber wir sind in alle Bereiche, die existenziell für uns sind, abhängig von den Menschen. Ohne die hätten wir das gar nicht. In der Pflege haben wir es vorher angesprochen. Ein Politiker hat mal gesagt, wenn man alle Pflegekräfte rausziehen würde aus dem Krankenhaus, die eine andere Nationalität haben, dann wäre wahrscheinlich das Krankenhaus bei Weitem nicht mehr zu betreiben. Und dessen müssen wir uns doch bewusst sein in dem Punkt. Und da sehe ich noch ganz, ganz großen Nachholbedarf und noch viel, viel Luft nach oben und Kreativität gefordert, wie wir Menschen bei uns in unsere Gesellschaft wirklich integrieren, um damit das auch nicht von der Stimmung hier gänzlich kippt.
Also noch viele offene Punkte, viele verbleibende Probleme, wo du dich natürlich auch mit darum kümmern, dich mit bemühen kannst. Susanne Hirschberger von der katholischen Betriebsseelsorge. In den vergangenen 60 Minuten haben wir darüber gesprochen, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Sie ist für sie da, hört ihnen zu, versucht sie zu unterstützen. Darauf oft bei dieser Arbeit wünsche ich dir natürlich weiterhin viel Kraft, viel Erfolg, gute Beratungen und bedanke mich für die